Vom Heft Nummer 4 vom Bibelpanorama, die Lektion Nummer 9, Timotheus, Titus und Philemon. Na, heute haben wir 4 Bücher. Na, es ist eine große Aufgabe, aber als ich das Heft vorbereitet habe, musste ich auch alle anderen Bücher und Briefe des Neuen Testaments berücksichtigt sind und dann auch die Waage legen, welche kann man verkürzt darstellen, welche nicht und so weiter und so fort. Und darum Timotheus, Titus und Philemon. Und die handeln auch teilweise von ähnlichen Themen. Lass uns mal zusammen hier diesen Vers lesen. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. 1. Timotheus 5, 17. Ja, hier wird schon, hier merken wir schon, um was es geht. Ältesten, das heißt, Gemeindeleiter. Es geht um Gemeindeleitung. Ja, Timotheus, wenn man so denkt, Timotheusbrief. Um was geht's? Ja, Gemeindeleitung. Und Titus auch. Warum gibt's dann das Brief an Titus, wenn es um das Gleiche geht? Ne, die Betonung ist halt eine andere, werden wir gleich sehen. Und sehr interessant hier, was Paulus in Timotheus hier sagt, in diesem Vers. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Das heißt, was bedeutet das jetzt übersetzt? Ja, wer sich anstrengt, wer eine Arbeit gut verrichtet, wer sich anstrengt an den Sachen, die jetzt wirklich wichtig sind, auch korrekt zu machen und so weiter, ne? In diesem Fall im Wort und in der Lehre, ne? Die soll dann geachtet werden, geehrt werden und so ist es auch in den Firmen, ne? Das Prinzip, das Leiterschaftsprinzip, was Paulus und Jesus Christus und alle benutzt haben, ist immer das Gleiche. Das heißt, wer arbeitet, wer sich anstrengt, der geht vorwärts. Und wer sich nicht anstrengt, wer nicht arbeitet, der bleibt stehen. Ne? Normal, ganz normal. In einer Firma, wenn du gut arbeitest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch befördert wird, auch größer und so weiter. Und auf Portugiesisch steht hier ein völlig anderes Wort, anstatt Ehre, ein völlig anderes Wort. Weißt du, welches Wort das ist, Isaias? Weil auf Portugiesisch ist Ehre honra. Honra. Und hier steht auf Portugiesisch das Wort honorario. Und honorario hat auch mit honra zu tun, mit Ehre zu tun, aber bedeutet eigentlich Lohn. Ne? Hier, Moneten. Ne? Weil, ein Lohn ist auch eine Art, wie man jemand ehrt. Wenn jemand sich anstrengt, wenn jemand gut arbeitet, ne? Das ist halt so in Firmen. Wenn der Chef von einer Firma einen Mitarbeiter nicht verlieren will, weil er gut arbeitet, ne? Dann denkt, ich muss seinen Lohn erhöhen, sonst geht er zur Konkurrenz. Ich sage, das Prinzip ist nicht falsch, auch biblisch gesehen, dass die Menschen, die gut arbeiten für das Reich Gottes, respektiert werden in Gemeinden und dass man versucht, sie zu halten. Ne? Weil manchmal passiert es auch, dass solche Menschen dann verschwinden von der Gemeinde. Ich habe noch darüber nachgedacht vorgestern. Ne? Menschen, die gut arbeiten, die werden manchmal nicht geehrt. Was machen die dann? Gehen zu einer anderen Gemeinde oder suchen sich einen Job und so weiter. Und dann alle sagen, der Bruder, ne? Der war so... war so toll, ne? Schade, dass er weggegangen ist, ne? Im Nachhinein, ne? Das heißt, wenn man was hat, dann sollte man das auch festhalten, ne? Viele Ideen, die auch nicht in Bezug zur Leiterschaft oder so, kann man auch in Firmen benutzen, manchmal. Einige, nicht alle, ne? Zum Beispiel jetzt, wo Jesus gesagt hat, wer der Größte sein will unter euch, soll euer Diener sein. Ich denke, dieser Gedanke ist nicht so leicht umzusetzen in einer Firma. Aber andere Ideen sind allgemein, wie das hier. Ne? Wenn du jetzt einen guten Arbeiter hast, und ihn dann missachtet und tretest im übertragenen Sinn und mobst und er geht weg, dann sollst du dich dann nicht beschweren. Später, oh, der hatte so gut gearbeitet und so. Ne? So einer brauchen wir wieder. Ne? Gut, Einleitung zu 1. Timotheus. Und was ist dann der rote Faden von 1. Timotheus? Ein älterer Leiter schreibt an einen jüngeren Leiter. Eine ganz wichtige Idee, weil die uns sehr wichtig ist. Ich habe in den letzten Monaten in mehrere Gelegenheiten folgenden Satz gesagt. Was will Gott? Was will Gott? Gott will, dass in jedem Stadtteil und in jedem Dorf der ganzen Welt eine lebendige Gemeinde sei. Ich denke, da seid ihr einverstanden mit dieser Idee, dass Gott das will, dass die Menschen sich in jedem Stadtteil sich treffen, sich versammeln, um zu beten und um das Wort zu verkünden und so weiter. Das will Gott. Gott will Gemeinden, will, dass Menschen sich treffen. Und noch heute Morgen habe ich ein ganz tolles Video geschaut von einem berühmten brasilianischen Prediger. Und er hat ganz wichtige Wahrheiten gesagt. Eines davon war, er hat gesagt, ich danke für alle, die meine Videos schauen auf YouTube. Es gibt Leute, die schreiben, du bist mein virtueller Pastor. Ne? Leute, die ich gar nicht kenne. Und da muss ich euch sagen, Leute, das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Ich bin euer Pastor nicht. Ich kann euch lehren über YouTube, aber ich kann nicht euer Hirte sein über YouTube. Da müsst ihr schon selber jemand suchen in eurer Nähe, ein Hirte, ne, den ihr wirklich körperlichen Kontakt habt, ne, wirklich ein, nicht einen virtuellen, sondern einen, ne, analogen, wie sagt man, ne?
Reellen,
ja, ne, physischen, ja, weil auch der virtuell ist irgendwie auch real, ne, aber einen, ne,
einen
greifbaren Kontakt haben, ne? Das heißt, auch in einer virtuellen Welt, einer sehr virtualisierten Welt, ist Gemeinde immer noch wichtig. Ne? Die ersten Christen, die blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, in den Gebeten und dem Brotbrechen. Und ja, ich sag mal, Lehre kann man über Internet und YouTube weitergeben. Aber Brotbrechen geht nicht. Oder habt ihr schon mal ein Stück Brot aus dem Monitor geholt, ne? Das heißt, es gibt Sachen, die einfach nicht gehen. Oder Gemeinschaft, ne? Gemeinschaft, dass man zusammen ist, zusammen betet und zusammen lobt, zusammen anbetet. Darum sind diese Themen weiter wichtig. Leiter, Leute, die vor anderen stehen. Ja, wenn man so das Wort Leiter hört, sollen wir uns nicht in die Irre führen lassen. Leiter bedeutet ja jemand, der leitet. Jemand, der vor anderen steht. Sei es jetzt in einer kleinen Gruppe oder in einer großen Gruppe. Leitung ist immer schwer. Ja, viele benutzen das Wort Führung. Führen. Führen ist immer schwer. Viel Verantwortung. Ne? Kann ich nicht empfehlen. Ne? Kann ich nicht empfehlen. Das heißt, es steht geschrieben, wer ein Aufseher sein möchte, der wünscht sich was Gutes. Ne? Wer das möchte. Aber ich kann nicht sagen, bitte seid Führer, seid Leiter. Weil das ist schwer. Weil es ist verbunden mit viel Problemen, mit Menschen, die problematisch sind. Und mit komplizierten Situationen und so weiter. Eine Gemeinde zu leiten oder eine Gruppe zu leiten ist, da müssen wir viel Kröten schlucken und viel Kompromisse machen und so weiter. Nicht mit der biblischen Lehre, aber so zwischen Menschen. Ist sehr, sehr schwer. Und einen älteren Leiter, der Apostel Paulus, ne, der war schon, sagen wir so, gegen Ende seines Lebens, schreibt an einen Jüngeren. Und was tut er dann? Hier eine kleine Liste. Er mahnt gegen falsche Lehren, falsche Lehrer, ne? Ganz wichtig. Zwei verschiedene Hausnummern. Falsche Lehren und falsche Lehrer. Er mahnt dann zum Gebet, ne? Auch total wichtig. Das merke ich schon im Laufe der Zeit, dass wenn ich über Gebet rede, ist die Reaktion von einigen Leuten, ja, schon wieder redest du über dieses Thema. Die Menschen wissen das schon. Alle wissen das schon auswendig. Ja, aber eines ist Wissen, dass man beten muss oder dass Beten toll ist und wichtig. Das andere ist tatsächlich beten. Ne? Darum muss man immer wieder sagen, Leute, betet, lässt nicht nach. Punkt Nummer 3, die Bedeutung von vorbildlichen Wandeln der Leiter. Das ist auch so ein Punkt, wenn man so fragt, ja, was ist das Wichtigste, was ein Leiter haben muss? Ja, sein vorbildlicher Wandel. Das ist das Wichtigste. Muss man sagen, warum? Ja, weil viele Leute heute einfach die Idee haben, ein Leiter, der muss cool sein. Ein Leiter muss viel studiert haben. Das sind Sachen, die jetzt sagen wir, nicht falsch sind. Ne? Vor Zeiten habe ich einen jungen Mann getroffen, der wollte sich ausbilden lassen zu einem Gemeindeleiter, aber andere Leute haben gesagt, du taugst nicht für einen Gemeindeleiter. Aber er wusste nicht, dieser junge Mann wusste nicht, warum diese anderen Leute das gesagt haben. Weil er eine schüchterne Person war. Und alle denken ja, ein Schüchtern, der wird nie ein Gemeindeleiter sein. Weil ein Gemeindeleiter, der muss der muss witzig sein, der muss locker sein, der muss sich mit allen unterhalten, ne? Am besten noch so eine rote Nase aufstellen und so einen Hut, ne? Wie so ein Clown oder so, ne? Alle unterhalten, Witze erzählen, ne? Jetzt übertreibe ich das ein bisschen, weil viele denken, ja, Gemeindeleiter muss immer sich mit allen unterhalten, locker sein, alle Leute besuchen und alle Leute ja Hand über den Kopf streicheln und Honig auf den Mund schmieren, ne? Aber Paulus sagt, den vorbildlichen Wandel eines Leiters, das ist das Wichtigste, das ist viel, viel wichtiger, wenn ein Leiter so lebt, dass die anderen sagen können, so sollten wir auch leben, sollen wir auch leben, wie er, Vorbild sein. Punkt Nummer 4, der Leiter muss auf sich selbst achten. Auch so ein wichtiger Punkt, was viele, ich sage mal, ne, ich kenne ganz, ganz, ganz viele Gemeindeleiter und ich weiß, dass das ein Problem ist, dass viele das nicht achten. Die arbeiten bis zum Umfallen und dann sind sie krank, können sie nicht mehr arbeiten und dann sind sie ausgelaugt. Das ist so ein Beispiel, was ich total schlecht finde. Total schlecht, ne, weil es ist in verschiedener Art und Weise schlecht, weil es scheint toll. Ja, ein Gemeindeleiter, der strengt sich an, der macht keinen Ruhetag, er arbeitet von Montag bis Sonntag und besucht und predigt und singt und macht die Kasse der Gemeinde und macht alles Mögliche und wechselt die Birnen und zahlt die Rechnungen der Gemeinde und besucht die Kranken im Krankenhaus und betet und macht alles möglich. Ne? Klingt schön, klingt gut. Aber welches Gefühl hat die Familie von so einem Gemeindeleiter? Dann muss er seine Familie vernachlässigen. Was denkt seine Familie dann? Ne? Mein Ehemann, so denkt die Frau, ne? Mein Ehemann, der ist für alle Menschen da, nur für mich nicht. Seine Kinder denken, ja, mein Vater ist immer für alle Menschen da, nur nicht für uns. Und das ist, ne, ich sag mal so, einer der Gründe, warum viele Kinder von Gemeindeleitern jetzt sich von Gemeinde entfernen, vom Glauben abfallen. Versteht ihr? Ne? Weil die denken, ja, mein Papa, der ist für alle Leute da, der lächelt den ganzen Tag für alle Menschen, aber bei zu Hause ist er fast nie und wenn er zu Hause ist, dann schimpft er nur und lässt seinen ganzen Frust und auf uns los. Ja, versteht ihr das? Da komme ich langsam zum Punkt, wo ich ankommen wollte. Dass es ganz, ganz falsch ist, wenn Gemeindeleiter sowas machen, sich tot arbeiten für die Gemeinde. Weil das ist auch eine Sünde gegen die Gemeinde. Weil was machen die Gemeindemitglieder dann? Die sagen, okay, unser Pastor, der will so viel Arbeit, okay, dann lass ihn arbeiten. Und was tun wir? Ja, kreuzen die Arme, ne? Und können ihnen noch ein paar Tipps geben. Ja, Pastor, hier hast du das falsch gemacht und das war falsch und das andere falsch, ne? Und dann fühlt er sich unter Druck, sein Selbstwertgefühl geht in den Keller und vielleicht lässt er sich einliefern in eine Anstalt, ne? weil er das nicht mehr aushält. Und das ist dann für den Namen Jesu, für das Evangelium eine Schande. Und wo liegt das Problem? Ja, ein Gemeindeleiter, was soll er tun? Er soll die Gemeinde leiten. Das heißt, er soll organisieren, dass alle Mitglieder der Gemeinde mitmachen, mitarbeiten und dass er arbeiten kann und auch seine Familie genügend Aufmerksamkeit schenken kann und seinen Kindern, seiner Ehefrau Zeit schenken kann und so weiter. Ja, ich sage mal, so wie alle anderen Menschen. Das heißt, wenn ein Mitglied der Gemeinde arbeitet 8 Stunden am Tag in der Fabrik und dann kommt es nach Hause, dann muss es noch, ich sage mal, so 1 oder 2 Mal in die Woche noch einen Hauskreis machen oder eine Bibelstunde oder sowas in der Art. Aber dann hat er alle anderen Tage frei, um ne, Zeit zu schenken, der Familie, der Kinder und so, oder zu Hause etwas zu machen und so, ne, zu Hause zu sein, sei es jetzt zu Hause irgendwas zu reparieren oder Sachen zu erledigen, Einkäufe und so weiter. Und so auch der Gemeindeleiter. Er arbeitet seine Stunden und dann kommt er nach Hause und dann ist er zu Hause und hat seine Familie, wo er ne, seine Zeit widmen muss. Und Paulus sagt, ne, pass auf dich selbst auf, sagt Timotheus, pass auf dich selbst auf. Und, ne, und der Arbeit. Ein ganz wichtiges Thema für Leiterschaft. Ein Leiter, ein Gemeindeleiter, der sich kaputt arbeitet, der schädigt die anderen Menschen. Das ist jetzt ein ganz starkes Wort, ne, aber viele, ich sage so, viele Müttersöhnchen, die wurden zu Müttersöhnchen, weil ihre Mütter immer gesagt haben, lass, dass ich das mache. Na, ich spüle, ich wasche, ich mache alles. Ne? Und das Kind ne, macht immer nur, spielt und lässt seine ganzen Spielzeugen liegen. Dann kommt die Mutter und sammelt alles. Ne? Die wurden so gewöhnt, die sind so gewöhnt. Ne? Und so ähnlich in den Gemeinden. Da ist einer, der Gemeindeleiter, der Pastor, der rennt hinter den Leuten her und stellt wieder her alles, was die Leute kaputt machen, sozusagen. Aber das ist nicht richtig. Richtig ist, ne, wie eine Mutter ihr Kind beibringt, wie es seine Sachen organisiert und so weiter. Das sind Prinzipien, die gelten. Ne? Das heißt, die allgemein sind, allgemein. Und auch in der Gemeinde. Weil ja, wenn jetzt ein Gemeindeleiter eingeliefert wird in eine Anstalt, das ist eine Schande für das Reich Gottes. Ja, warum? Weil da vorne in der Gemeinde redet er, dass Gott uns Frieden schenkt, dass Gott unsere Seele heilt, dass Gott uns erfüllt, dass Gott uns Vergebung schenkt. Ne? Und dann, da hinten, muss er, ne, ist er geistlich krank, weil er das alles, was er da vorne redet, gar nicht hat. Frieden und Vergebung und Ruhe und alles Mögliche hat er gar nicht. Ne? Das ist Heuchelei. Nächster Punkt. Gute Beziehung mit Mitgliedern und anderen Leitern pflegen. Ganz wichtig, logischerweise. Gute Beziehung mit Mitgliedern, ne? Muss man sowieso haben. Es gibt auch Gemeindeleiter, die sagen wir so hochnäsig sind und so von sich selbst überzeugt, die reden gar nicht mit den Mitgliedern oder so. Okay, ne? Ist auch falsch. Und andere Leiter, ne? Es gibt auch Gemeindeleiter, die sagen, oh, der andere, der ist falsch und der andere ist falsch und der andere, das heißt, alle anderen sind Sekten, alle anderen sind Irrlehrer und so weiter. Ne? Ist nicht richtig. Ne? Man soll gute Beziehung haben zu anderen Gemeindeleitern. Und sowieso, wenn es ja in der eigenen Gemeinde sind, die Ältesten oder so. Und 6. Punkt, Paulus bekämpft die falsche Lehre des Wohlstandsevangeliums. 1. Timotheus 6, 5. Da sieht man das schon vor 2000 Jahren, ne? Diese Irrlehre schon erfunden war, vor 2000 Jahren. Es ist nichts Neues. Es gibt nichts Neues über die Erde, hatte schon Salomo gesagt. Ne? Es gibt nichts Neues auf der Erde. Übersicht. Richtige versus falsche Lehre. Kapitel 1. Die gesunde Lehre ist erbaulich, nützlich und führt zur Liebe, reinen Herzen, gutes Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Andererseits ist Geschwätz über Gesetze unnütz. Das Gesetz ist gut für die Bösen, welche nicht nach dem Evangelium der Herrlichkeit Gottes wandeln. Man sieht, wie die Gesetzlichen und die Gesetzlichkeit in den meisten Briefen bekämpft werden. Man sieht immer wieder. Die letzten Lektionen, die wir hatten, da war immer das Thema Gesetzlichkeit, Gesetz und mosaische Religion und so weiter. Ja, aber das war früher ein Problem und das ist auch heute ein großes Problem, weil die Menschen, die sich bekehren, ich rede jetzt von freien Gemeinden, die Leute bekehren sich, aber rutschen, ich sage mal, so langsam in diesen Trott, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ne? In diesen System, in diesen Rhythmus, ne? Oh, jetzt bin ich ein Christ, jetzt gehe ich jede Woche in der Gemeinde und so, und jetzt habe ich tue dies und das nicht, und alles ist perfekt. Das geistliche Leben tötet. Es ist wichtig, dass wir jeden Sonntag zur Gemeinde gehen, aber wichtig ist, dass wir jeden Tag die Bibel lesen in einer lebendigen Art und Weise und uns führen lassen vom Heiligen Geist und uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist und unsere Beziehung mit dem Herrn Jesus aufrecht erhalten jeden Tag und nicht sagen, ja, okay, jetzt weiß ich schon, jetzt bete ich ja jedes Mal, wenn ich zur Kirche gehe, da bete ich so ein bisschen und jeden Tag mache ich meine anderen und spreche hier ein Gebet, danke für diesen Tag oder so. Ne? Das sind zwei verschiedene Hausnummern. Und das sagt Paulus, die gesunde Lehre führt zur Liebe, reinen Herzen, guten Gewissen. Das heißt, die richtige Bibellehre, das heißt, eine Lehre, die geisterfüllt ist, eine Lehre, die wirklich vom Heiligen Geist, von Gott, von Jesus kommt, die verändert unser Herz. Er macht aus uns Menschen, die lieben, Menschen, die beten, Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben. Und wenn das dann nicht so ist, dann ist irgendwas schief, dann läuft irgendwas falsch. Wenn die Menschen gesetzlich werden, dann werden sie rigide, dann werden sie stolz und sagen, ich bin schon so gut und schau mal der andere, wie er noch vieles falsch macht und so weiter. Das heißt, dann sieht man schon, das ist Ergebnis von falscher Lehre, von der falschen Art und Weise, die gleichen Sachen zu erklären. Vielleicht da ist genau das Problem. Die Art, wie man die Bibel auslegt, nicht die Bibel, sondern die Art, wie man sie auslegt. Die Gesetzlichen, die benutzen auch die Bibel und sagen, hier in der Bibel steht, du sollst dies nicht machen, du sollst jenes nicht machen. Die benutzen auch die Bibel. Aber die verlieren den Geist. Die verlieren das Ziel. Die verstehen das nicht. Denn das Gesetz ist wichtig, damit man erkennt, dass man ein Sünder ist. Und das Gesetz ist gut für die Bösen. Ne? Für die Menschen, die jetzt ein böses Herz haben. Aber wenn wir erfüllt sind von Liebe, dann brauchen wir kein Gesetz mehr. Dann brauchen wir niemanden, der sagt, ja, aber du darfst nicht stehlen. Ja, wenn mein Herz voller Liebe ist, dann möchte ich das gar nicht tun. Ne? Falsche Lehre. Gestreut über den ganzen Brief, hauptsächlich Kapitel 4 und 6. Lehren der Dämonen, die Ehe verbieten, bestimmte Speise verbieten, Altweiber, Legenden. Sport und Ernährung hilft für das geistliche Leben wenig, aber die Gottesfurcht hilft viel. Sie soll geübt werden. Habgierige Diener des Herrn, habgierige Geschwister, sie meinen, dass Gott uns Geld gibt. Gott will uns im ewigen Leben bereichern. Quelle von Glaubensabfall ist die sogenannte Erkenntnis, in Klammern Wissenschaft. Es gibt eine Wissenschaft, die zum Glauben führt, den Respekt vor der Schöpfung und folglich vor dem Schöpfer fördert und folglich den Respekt vor dem Schöpfer fördert und eine, die vom Glauben abwendet, die vermischt Natur und Geist, stellt die Offenbarung in Frage, versucht Sachen zu verstehen, die sich außerhalb ihres Forschungsgebietes befinden, die übernatürlichen Sachen. Hier eine Liste von 8 falsche Lehren, die jetzt zerstreut über das ganze Brief sind, aber lasst uns die ein bisschen näher betrachten. Was sind dann Lehren der Dämonen? Hier könnten wir in zwei Art und Weise interpretieren. Aber ich sage mal, die eine würden sagen, ja, das sind Lehren, die von Dämonen gegeben werden. Daran zweifle ich. Ich habe mehr so die Meinung, das sind Lehren, die viel über Dämonen reden. Dass man zu viel über Dämonen redet. Es gibt Leute, die jedes zweite Wort, Dämon oder böser Geist ist, versteht ihr, was ich meine? Ne? Dass man den Satan mehr ehrt, als er verdient. Ne? Das heißt, der Satan, der ja verdient überhaupt keine Ehre, aber der macht schon seine Arbeit gut. Ne? Also zumindest, dass man sagt, okay, ne? Aber es gibt Leute, die die ganze Zeit sagen, oh, der Satan, der Teufel und so weiter, der tut das und der hat dies getan und jedes getan. Ne? Sollte man aufpassen, ne? Wie viel wir über Satan und den Dämonen reden. Nur das Nötige. Die Ehe verbieten, eine falsche Lehre, ganz klar, hier also Timotheus. Das ist eine Irrlehre, die Ehe verbieten. Müssen wir näher sagen? Ne? Was müssen wir noch sagen? Ganz klar, Paulus an Timotheus, Ehe verbieten ist eine Irrlehre. Das ist ein Zeichen von Menschen, die abgefallen sind, wer sowas tut. Bestimmte Speisen verbieten. Religiös meine ich. Ja, wenn jetzt ein Arzt verbietet, Zucker zu essen oder so, das ist, ne, ein anderes Thema. Aber wenn jetzt ein Gemeindeleiter sagt, Gott hat mir gezeigt, wir sollen keinen Zucker mehr essen. Ne? Das heißt dann, ich sag mal so, oder dann ist es ein falscher Ansatz, weil wie früher man gesagt hat, kein Schweinefleisch, ne? kein Schweinefleisch. Ja, Schweinefleisch ist dann, sagen wir so, ungesund. Und warum essen wir sehr wenig bis gar nicht Schweinefleisch? Ja, wegen der Gesundheit, aber nicht, weil jemand gesagt hat, das ist Sünde oder so. Aber genau darum geht es. Wenn jetzt Gemeindeleiter oder Lehrer des Wortes sagen, du sollst diese Speise meiden, weil das ist Sünde, die zu essen, versteht ihr? Das ist falsch. Wenn man sowas hört, kann man schon sofort wissen, das ist falsch. Ne? Es gibt Gemeinden in Brasilien, die jetzt Coca-Cola verbieten oder so. Ne? Und noch viele andere Sachen. Und sogar in Deutschland. Aber ne, wenn ihr sowas hört, dann wisst ihr schon, ne? Das stimmt nicht. Wenn ein Arzt kommt und sagt, ihr sollt dies und das nicht essen, okay, das ist sein Beruf, er muss das tun. Aber wenn ein Gemeindeleiter kommt und sagt, dies und das ist Sünde, das ist falsch. Speisen verbieten. Punkt Nummer 4, Altweiberlegenden. Ne, das habe ich schon im letzten Jahr öfter gehört über den Buch Henoch oder so. Ne? Ah, da stehen Sachen, ne? Und dass der Engel Gabriel und so weiter und so weiter. Legenden, ne? Fabeln und so weiter. Es gibt Leute, die das dann mögen, über solche Sachen zu reden. Es gibt Leute, die mögen zum Beispiel hier Namen von Dämonen kennenlernen. Ne? Auch ne, ein Beispiel von Sachen, die jetzt völlig unwichtig sind und sogar gar nicht wahr sein können. Ne? Weil in der Bibel nicht steht und Satan würde nie die Wahrheit sagen. Ne? Und auch wenn man ihm sagt, du musst jetzt die Wahrheit sagen, warum müsst ihr das tun und so weiter, etc. Das heißt, es gibt Leute, die dann nur Sachen erfinden, Geschichten erfinden, um sich die Zeit zu vertreiben. Das heißt, so sehe ich das. Aber für den ist das total wichtig. Ne? Wie man so sagt, das Geschlecht der Engel zu diskutieren. Ne? Sachen zu diskutieren, die überhaupt nicht wichtig sind. Nächster Punkt, Sport und Ernährung hilft für das geistliche Leben wenig. Ne? Da müssen wir schon damals, wir merken hier, schon damals gab es dieses Problem. Körperkult, schon damals gab es. Wir wissen, die antiken Griechen, die hatten das, ne? Körperkult. Es gibt nichts Neues auf der Welt. Körperkult, ne? Okay, wir sollen uns gesund ernähren. Darum steht es auch, Sport und Ernährung hilft für das geistliche Leben wenig. Ich habe nicht gesagt, das ist falsch, das ist Sünde oder so, dass man sich um die Gesundheit oder Sport macht oder so, dass man sich kümmert. Nein, aber was mehr hilft, ist die Gottesfurcht. Das heißt, dass man betet, ne, dass man die Bibel liest. Das soll geübt werden. Punkt Nummer 6. Habgierige Diener des Herrn. Auch so eine Sache, ne, wo man merkt, es gibt nichts Neues auf der Erde, weil das ist ein großes Problem. Ein großes Problem. Die ganze, ne, noch heute Nachmittag haben wir das darüber gesprochen, ne, dass Jesus wiederkommen wird, wann wird Jesus kommen, wiederkommen, dann hat Betty noch gesagt, ja, aber die ganze Welt wurde noch nicht evangelisiert, ne? Die ganze Welt könnte schon evangelisiert gewesen sein. Könnte. Na, warum? Wieso? Könnte. Wenn man nur das Geld nehmen würde von den reichen Gemeinden, die es in Nordamerika oder in Brasilien oder in Afrika, in Europa gibt, wenn man das Geld nehmen würde, die ausgeben für völlig unwichtigen Sachen, verstehst du? Wie jetzt, ne? Verschwendung oder teure Autos oder Klanganlagen und so weiter. Und wenn man nur das Geld nehmen würde, die verschwenden, könnte man so viele Missionare bezahlen in der ganzen Welt, dann wäre schon die Welt evangelisiert. Verstehst du? Warum Paulus hier schon schreibt, habgierig die Diener des Herrn. Das war schon damals ein Problem, es ist heute ein Problem. Menschen, die denken, oh, ne, ein Gemeindeleiter zu werden, da würde ich gutes Geld verdienen. Dieser Prediger, was ich vorher gemeint habe, wo ich eine tolle Predigt gehört habe heute Morgen, der hat vor ein paar Tagen, das heißt, ich habe eine Predigt von ihm gehört vor ein paar Tagen, wo er genau das gesagt hat. Er hat jetzt erzählt, er ist von ungefähr meinem Alter. Er hat gesagt, als ich angefangen habe vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, dann hatte ich Vorbilder, hatte ich Menschen, ne, ältere Geschwister, die predigen und sehr gebraucht wurden vom Herrn in Zeichen und Wundern. Ich hatte die als Vorbild und wollte sein, wie die waren. Ich wollte sein, wie sie sind. Und heute in Brasilien, ich meine in Brasilien, in Deutschland ist das nicht so. Das ist völlig anders. In Brasilien sind viele, viele Gemeinden sehr, sehr reich. Viele, viele Gemeinden, die sehr groß sind. Und heute kommen Leute und sagen, Pastor, ich will sein wie du, hat er erzählt. Es kam ein Bruder, hat gesagt, Pastor, ich will sein wie du. Dann hat er sich gedacht, oh, ne, einer, der will sein, wie ich bin, ne? Und dann hat er weitergeredet und gesagt, ja, du reist durch die ganze Welt mit Flugzeug und bist jeden Tag in einer anderen Stadt und bist in tolle, teure Hotels, ne? Übernachtest in teure Hotels, ne? Der hat gesagt, früher wollte man sein, wie die Männer Gottes sind. Heute wollen die Leute das haben, was die Männer Gottes haben. Ne? Weil das ist einfach so. Die Gemeinden, die fangen klein an. Wenn sie klein sind, ne, dann arbeiten die Gemeindeleiter, geben ihr Blut, ne, und haben einen ganz kleinen Lohn und haben viel Glauben und beten, weil sie nichts haben, weil sie am Verhungern sind. Aber im Laufe der Zeit wachsen die Gemeinde und dann haben viel Geld, ne? Dann dreht sich das Blatt. Und ich denke, das war schon auch damals so. Paulus, ne, ist durch ganz Mittelmeerbereich gereist, unter schlimmsten Umständen. Aber da gab es schon andere, ne, die sich ein gemütliches Leben gemacht haben. Paulus hat gesät und hat gepredigt und Menschen haben sich bekehrt. Dann kamen andere und gesagt, oh, da ist eine Gruppe von Leuten, ne, die spenden. Und die können mich bezahlen. Da sieht man so dieser Spagat, ne, dieser Spagat. Das heißt, was bewegt eine Person, für Gott zu arbeiten? Ist die Liebe zu den Herrn oder ist das Geld? Ne, das ist in Brasilien ein großes Problem, in Nordamerika wahrscheinlich noch größer, in Deutschland Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank sind wir noch in dieser ersten Phase, ne? Wo die Gemeindeleiter die meisten Gemeindeleiter, die ich in Deutschland kenne, mehr in diesem ersten Bereich sind, wo die noch viel beten und fasten müssen, damit sie überhaupt nicht verhungern. Ne? Gut, nächster Punkt. Habgierige Geschwister, sie meinen, dass Gott uns Geld gibt. Ne? Das gab es schon früher. Leute, die kommen zur Gemeinde, weil sie denken, ja, wenn ich zur Gemeinde gehe und bete, dann wird mir Gott Güter geben. Okay, ich denke, ja, Gott hilft uns auch, dass wir einen besseren Job bekommen oder dass wir weniger krank sind, dass wir geheilt werden von unserer Krankheit. Okay, Gott gibt das alles, aber das sind alles nur Nebensachen. Der Kern der Sache ist die ewige Errettung. Die ewige Errettung. Und die wahren Christen, die gehen einen Schritt weiter. Ich sage mal so, wenn ich das geistliche Leben von Menschen begleite, das heißt, ich habe schon viele Menschen in ihrem geistlichen Leben begleitet und haben das gemerkt, dass am Anfang des geistlichen Lebens oft viele Wunder passieren, viele Heilungen oder dass Gott geholfen hat, einen neuen Job zu finden, einen besseren oder eine bessere Wohnung, dass Gott geholfen hat in diese vielen Situationen. Und wenn diese Menschen dann geistlich gewachsen sind, dann kam später, hat sich wieder das Blatt gewendet, dann bekamen sie viele Probleme, viele Schwierigkeiten. Ja, warum ist das so? Weil am Anfang möchte Gott zeigen, dass er lebendig ist, dass er Wunder tut, am Anfang. Und später möchte er dann sehen, welchen Glauben man hat, und dann kommen die Prüfungen, verstehen? Das sind Phasen, wo quasi jeder glaubende Christ durchläuft. Und wenn dann viele Leute da ankommen, an diese zweite Phase, dann fallen sie wieder ab vom Glauben. Oder Gott ist so gut und sagt, oh, wenn ich den eine Prüfung schicke, dann wird er sofort abspringen und dann, am besten tue ich das nicht. Und dann bleiben Leute ihr ganzes Leben lang in dieser ersten Phase. Immer denken, ja, Gott gibt mir das, Gott gibt mir jenes, Gott gibt mir das andere. Oh, toll, ne, Gott, der existiert, weil er gibt mir alles, was ich will. Und Paulus schon damals warnte dagegen. Und Punkt Nummer 8, Quelle vom Glaubensabfall, ist die sogenannte Erkenntniswissenschaft. Schon damals, wieder so eine Sache, die vor 2000 Jahren, wo Paulus redet und wo wir denken, Wissenschaft, seit wann gibt es denn Wissenschaft? Seit wann gibt es denn Wissenschaft? Viele würden sagen, ja, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Schon damals gab es diese Leute, die denken, auch wir wissen so viel, wir sind so intelligent, wir sind nicht so dumm wie diese Christen. Wir sind so intelligent, wir verstehen die Welt wirklich, wir wissen, dass es Gott nicht gibt. Und
ist nicht Philosophie gemeint?
Philosophie, ja. Ja, das Wort Erkenntnis, ich sage mal so, wie das Wort verstehe, jetzt mehr in der Richtung Wissenschaft. Aber Philosophie, ja vielleicht, ja damals war es, viel damit verbunden, mit Philosophie, weil damals gab es nicht so sehr, sagen wir so, diese angewandte Naturwissenschaft. Die haben sich viel, sagen wir so, diskutiert über die Sachen. Die haben gesagt, ja, der Mensch, der hat vier Flüssigkeiten und so weiter, Sachen, die gar nicht stimmen, aber die sie aus ihrem Kopf genommen haben. Weißt
das
du noch?
Das mit den vier Flüssigkeiten, das ist teilweise auch noch in der Psychologie, hat teilweise noch Verwendung, also so wie ich gehört habe. Man sagt auch phlegmatisch oder, wie sagt man?
Aha. Ja, cholerisch.
Cholerisch,
und,
genau.
Und so weiter. Aber damals haben wir wirklich gedacht, dass diese vier Flüssigkeiten im Körper der eine Person sind. Das stimmt wirklich nicht. Ob wir das Menschen jetzt phlegmatisch oder cholerisch sind, das ist nachvollziehbar. Aber diese Flüssigkeiten, die gibt es nicht. Das heißt, aber die haben das sich diskutiert. Die haben sich das ausgedacht. Die haben argumentiert. Und wer besser argumentieren konnte, hat seine Theorie durchgesetzt, auch wenn sie nicht stimmte oder so. Ja, aber dann haben die gedacht, oh, wir sind Wissenschaftler, wir sind so intelligent. Ja, schon damals gab es solche Menschen, bis heute. Es gibt heute Leute, die sagen, nee, Glaube an Gott, das ist eine Sache vom letzten Jahrhundert. Heute sind wir modern. Aber schon damals gab es die gleichen Argumente. Leute, die gesagt haben, wir sind modern, wir sind Wissenschaftler, wir sind Philosophen. Das heißt, heute würden wir sie Philosophen nennen, aber früher haben sie sich selbst als Wissenschaftler betrachtet. Und aber auch die Philosophen heute betrachten sie sich als Wissenschaftler. Dann merken wir, dass die Mahnungen, die Paulus gibt, noch genau so gültig sind, auch heute. Kapitel 2, gegen Fleischlichkeit. Das Hauptthema dieses Kapitels ist, zum Gebet anzuspornen, gegen Geschwätz, Streitigkeiten, Eitelkeit und so weiter, hilft Gebet. Andreas, würdest du bitte lesen?
So ermahne ich nun, dass man von allen Dingen Bitte, Gebete, Fürbitte und Danksagungen darbringe für alle Menschen. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1.
Naja, wenn, das hatten wir oft in der Vergangenheit, dieses Problem mit Geschwätz, das heißt mit Klatsch und Tratsch. Und was macht man dagegen? Ja, man kann sagen, Leute, hört auf mit Klatsch und Tratsch. Aber eine Sache, die sehr hilft, ist zu sagen, Leute, kommt zusammen, lasst uns beten. Und dann diese Leute, die es lieben, Klatsch und Tratsch zu machen, die finden immer einen Weg, um abzuhauen. Ne? Wenn man sagt, lass uns zusammenkommen zu beten. Ne? Versteht ihr? Ne? Es gibt Leute, die sich immer beschweren, oh, diese Gemeinde, die ist schlecht und dies und das. Ne? Dann sagt man, komm, lass uns für die Gemeinde zu beten, dass Gott hilft. Ne? Und dann verflüchtigen sich diese Leute. Gebet, ne? Gebet ist eine starke Waffe gegen diese ganzen Sachen, Streitigkeiten, Eitelkeit. Paulus mahnt gegen Streitigkeiten und fehlenden Gebet unter Männern und Eitelkeiten unter Frauen. Ja, und dass sie respektlos gegenüber ihren Männern waren. Ne? Schon damals gab es dieses Problem. Wenn man heute so schaut, ne? Wer sind die Leute, die am meisten beten in Gemeinden? Meistens die Frauen. Ne? Und Paulus mahnt die Männer, dass sie mehr beten sollen. Und Eitelkeiten unter Frauen. Ne? Auch wie heute, ne, sind die Frauen, die dann, ich sag mal so, am meisten sich über dieses Thema kümmern, ne, über Äußerlichkeiten, über Kleidung und Schminke und solche Sachen, ne, und dass sie respektlos gegenüber ihre Ehemänner waren. Ja, das gleiche, ich sage mal, das gleiche Problem wie vor 2000 Jahren, auch heute geht es weiter, dass die Menschen ändern sich nicht. Ne, nur wenn wir an Jesus glauben, können wir uns ändern, ansonsten bräuchte auch der Apostel Paulus hier nicht ermahnen, wenn man sich nicht ändern könnte. Darum ermahnte er, sagt, Leute, ne, Frauen, bitte respektiert eure Männer mehr. Männer, betet mehr. Ne? Ja, deswegen ermahnt Paulus die Männer zum Gebet und die Frauen zur Schamhaftigkeit, Respekt und Interesse an der Bibellehre. Sehr interessant. Paulus sagt den Frauen, ne, Frauen, bitte lasst Klatsch und Trasch und konzentriert euch in den Sachen, die wichtig sind. Die Bibel Lehre. Die Ehefrau soll nicht herumzicken, sondern ihr Ehemann respektieren und nicht versuchen, ihn zu belehren und über ihn zu herrschen. Im Grunde war dies schon das Problem bei Adam und Eva. Warum ist das mit Adam und Eva passiert? Ich sage mal so, wir können uns das ausmalen. Adam hat sein Nickerchen gemacht und Eva konnte nicht ruhig bleiben. Mach mal hier einen Spaziergang, ne? Ich bummel ein bisschen durch den Garten Eden und dann, ne, kam sie zur Unterhaltung mit Satan. Und dann kommt sie zu Adam und sagt, Adam, hier, ne, isst diese Frucht, ne? Und Adam, ne, lass mich in Ruhe, okay, gib her, ne? Gar nicht nachgedacht. Das heißt, das Gleiche wie heute, vor 10.000 Jahren, das Gleiche wie heute. Ne? Und darum sagt Paulus, ne, die Ehefrau, das heißt, der Mann und die Frau sollen seine eigenen Schwächen erkennen und dagegenhalten. Der Mann soll nicht so passiv sein, mehr Entscheidungskraft haben, mehr, ne, die Sachen in die Hand nehmen. Und das Gegenteil, die Frau, die soll mehr Respekt haben. Isaias, würdest du lesen, bitte?
Ich erlaube aber einer Ehefrau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Ehemann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. 1. Timotheus 2, Vers 12.
Ne, hier habe ich diese Wörter ergänzt, weil es steht, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht. Und viele verstehen nicht, was da gemeint ist mit das Frau und Mann. Und schaffen da Theologien über diesen Vers, ne, zu sagen, Sachen, die jetzt den Sexisten sehr gefallen, wenn ihr Ironie versteht, Sarkasmus. Aber was steht hier? Ich erlaube aber einer Ehefrau, das ist damit gemeint. Ich erlaube nicht eine Ehefrau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Ehemann herrscht. Das heißt, die Frau soll nicht den Mann belehren und über den, das heißt, über Ehemann belehren und ihr Ehemann beherrschen, auf, über ihn herrschen wollen. Ne? Das ist klar, auf Portugiesisch steht das auch so. Marido, das heißt Ehemann. Und dann können wir auch das verstehen. Die Frau soll nicht mehr wollen wichtiger sein als der Mann, ihn befehligen, ne? Ihn an der Nase herumzuführen etc. Das soll die Frau nicht wollen. Das ist nicht richtig, das ist nicht schön. Aber sie soll ihn respektieren. Amen. Amen. Halleluja.